Wir haben gerade festgestellt, wenn wir jetzt im Klassenzimmer aufgerufen würden, wären Sie zuerst dran.
Wegen I und O.
Oh ja, Rose, Rosin. Ne?
Genau, also die Alphabetisierung. Das ist ein großes Thema, gerade auch in der Erwachsenenbildung.
Echt? Ja. Gibt es Analphabeten in Thüringen?
Es gibt ein großes Programm. Die Analphabetisierung ist ein Thema, was unter anderem auch in der Novellierung jetzt im Gesetz auch nochmal graduiert, nochmal gesagt, also ausgezeichnet wird, dass man das besser untersetzt, dass diese Kurse, die bis jetzt, es gibt in Deutschland auch Analphabeten, die Zahlen sind sozusagen, finde ich, bemerkenswert, wenn wir eine Schulpflicht haben und trotzdem Analphabeten haben. Das heißt, wir müssen im Erwachsenenbildungsbereich dort Angebote machen, dass die Menschen das kompensieren können. Auf jeden Fall.
Erwachsenenbildung scheint ja gerade in diesen Zeiten, wo die Gesellschaft polarisiert ist, wo sie gespalten ist, wo diskutiert wird, wo sich auch Leute in Echokammern aufhalten, im Grunde die eigene Meinung bestätigt bekommen und wir eine aufgeladene politische Stimmung haben, zumindest ist so mein Gefühl. Ist da nicht Erwachsenenbildung gerade sehr wichtig im Moment?
Gebe ich Ihnen recht. Die Erwachsenenbildung ist ja eigentlich die vierte Säule im Bildungssystem. Das haben wir Sozialdemokraten immer vertreten. Wir sagen, wir brauchen Bildung, das heißt frühkindliche Bildung, ein gut ausgebautes Schulwesen, gute Universitäten und Hochschulen, aber auch für diejenigen, die in diesem System, wir haben es gerade angesprochen, das Analphabeten gibt, die Chance haben, Bildungsteilhabe auch später im Erwachsenenalter zu haben. Das heißt, über Qualifizierung sei es darum, dass wir anbieten, dass man Abitur nachholen kann, im Studium später eingehen kann, bis zum Seniorenalter im Grunde genommen anzubieten, lebenslanges Lernen. Das heißt, Teilhabe an der Gesellschaft über Lernen. Das heißt, wir müssen dort auch diese vierte Säule stärken. Dafür haben wir uns auf den Weg gemacht, die Koalitionspartner hier in der neuen Regierung. Und wir haben jetzt die Novellierung des Gesetzes auf den Weg gebracht. Das wird Thema im Landtag jetzt hier sein.
Jetzt kommt mein Aber.
Ja.
Das Aber. Also das klingt alles ganz schön und ich kann das gut nachvollziehen, was Sie sagen. Ich glaube Ihnen das auch. Aber wenn das Geld dann nicht fließt. Die Träger sind, also wir haben den Vorsitzenden vom Kuratorium für Erwachsenenbildung eben gehört, die sind wirklich sauer. Und ich habe den ruhigen Herausbau selten so erlebt. Die Träger machen sich Sorgen und sagen, also die Vorgängerregierung hat um 50% gekürzt, ist jetzt ein bisschen aufgestockt worden und als zumindest Linke und Grüne noch in der Opposition waren, haben sie gesagt, wir müssen das Thema anpacken. Wir müssen da der Erwachsenenbildung eine größere Priorität einräumen und auch mehr Geld. Jetzt passiert relativ wenig. Zumindest sagen, dass die Betroffenen wie ist denn nun die Lage? Gibt es mehr Geld für die Erwachsenenbildung? Scheinbar nicht.
Es gibt mehr Geld. Die Frage ist mal, wo man den Ansatz für mehr definiert. Ne? Also wo ist die Startlinie? Und ich gebe Ihnen recht, das hat der Herr Rosbach ja auch nochmal zum Ausgeführt, dass es gab einen Kahlschlag. Und zwar hat die CDU-Regierung 2005 einen richtigen wirklich einen richtigen Kahlschlag in der Erwachsenenbildung. Da gab es im Grunde genommen einen Umfang von 8,7 Millionen Euro für diesen Bereich. Und der wurde gekürzt auf 4,7 Millionen.
Also kann man sagen, fast 50%
sind weg. Gebe ich Ihnen recht, sind weg. Und wir sind jetzt im Grunde genommen mit der Novellierung, die wir jetzt vorlegen, versuchen wir gerade das zu kompensieren. Wir schaffen noch nicht mal das. Das muss ich einfach zugeben, das wissen wir auch. Wir haben uns natürlich mehr erhofft. Wir als Koalitionäre, dass im Grunde genommen die Regierung, gerade die linke Ministerin als Bildungsministerin, ressortverantwortlich für den Bereich, dass sie da gegenüber dem Kabinett auch mehr, sage ich jetzt mal, Unterstützung erlangt, dass man für dieses Vorhaben mehr Geld einfordert. Wir haben in verschiedenen Runden darauf hingewirkt, wir waren immer an der Seite der Erwachsenenbildung, zu sagen, wir müssen diese vierte Säule wirklich konkret ausbauen, wir müssen sie jetzt untersetzen, weil wir wussten, durch diese große Aufgabe, die wir gesellschaftlich hatten, diese Flüchtlinge, die zu uns kamen, die gerade das Sprachangebot, was ich vorhin sagte, auch in dem Migrationshintergrund, wir brauchen diese Säule, um da diese Menschen zu uns in die Gesellschaft zu holen, über Bildung. Und da ist es uns nicht gelungen, sozusagen dann die Ministerin, wir haben versucht, das einzufordern, aber sie hat innerhalb des Kabinetts nicht Gehör gefunden, leider. Ja. Und das vermissen wir ein wenig.
Herr Rosbach hat Herrn Ramelow zu Recht angegriffen, er sagt, er steht auch nicht so richtig dahinter und unser Ministerium hat er auch sehr angegriffen und sagt, also die machen sich nicht stark genug für die Erwachsenenbildung. Das Bildungsministerium steht ja ganz schön in der Kritik, zu Recht.
In manchen Punkten muss ich da beisteuern, denn es ist so, dass wir erwarten natürlich von einer Ressortleitung da wirklich auch engagiert in diese Auseinandersetzung zu gehen. Und Bildungsressort ist nicht einfach, das gebe ich zu, und das ist auch schwierig, aber man muss auch für etwas kämpfen. und das, um etwas zu erreichen. Und wenn man nicht kämpft, dann kann man auch nicht viel erreichen. Und das ist ein bisschen schade und das vermissen wir, das Engagement auch diesbezüglich. Und die Träger haben das ja auch zu Recht teilweise festgestellt. Man muss aber unterschiedlich, also wir steigern ja schon, also der Sockelbetrag wird angehoben, aber für den einen Träger ist das sehr viel Geld, 30.000, das ist inhaltlich in der Aufstockung, aber für manche gar nichts.
Ja, ne? 30.000, wenn man auf Landesebene arbeitet, ist ja, also kann ich mir vorstellen, nicht sehr viel. Das ist ja
mal, das ist gerade mal eine halbe Stelle. Das ist für große Träger, wie Sie richtig feststellen, nicht sehr viel, weil da gibt es eigentlich sozusagen den großen Unterschied. Die Bandbreite von den kleinen Trägern und von den großen, die breit aufgestellt sind, ist es ein Unterschied. Es ist erstmal, wir gehen ja, wenn wir heute im Grunde genommen Novellierung jetzt dann im ersten Entwurf diskutieren, gehen wir in die Ausschüsse. Der Ausschuss tagt morgen vor Plenumsbeginn und werden wir die Anhörungsliste beschließen und dort werden wir uns noch genau anhören, was die Träger zu sagen haben.
Die Träger werden schon nochmal angehört?
Natürlich, das ist ein ganz normales Verfahren.
Ja, das muss man erklären.
Das muss man erklären, dass der Hörer das auch weiß. Das heißt, die werden jetzt angehört und ich hoffe, dass die Träger dann auch entsprechend dort alles vortragen. Da wird einiges auf den Tisch kommen, was uns hilft nochmal in der Argumentation gegenüber der gegen den Regierungsentwurf. Und wir hoffen natürlich dann, dass wir es hinbekommen, dann noch etwas zu verändern.
Verändern, am Ende hängt es tatsächlich am Geld. Sie haben gesagt, dass die Bildungsministerin sich nicht stark genug macht, aber die Finanzministerin, die ist ja, glaube ich, von der SPD. Ja?
Das ist ihre Partei.
Ne? Also kann die dann nicht nochmal was locker machen oder welchen Einfluss hat dann sozusagen das SPD-Ressort? Finanzen ist ein wichtiges Ressort.
Das ist ein richtiges Ressort. Wir versuchen natürlich auch über unsere inhaltliche, auch parteipolitisch da entsprechend einzuwirken. Aber letztendlich ist das eine Frage im Kabinett bei den Verantwortlichen. Und da muss es geklärt werden. Und wenn eine Bildungsministerin da nicht richtig in die Puschen kommt, sage ich jetzt mal, dann wird es natürlich auch schwierig für uns Koalitionäre.
Die Medienleute sagen immer, es knirscht in der Koalition und ich war ja gespannt, wann das erste Mal bei welchem Thema knirscht. War das erste Knirschen tatsächlich die Bildung oder ist das lauteste Knirschen, wenn wir vielleicht noch reden, die Gemeinde- und Gebietsreform? Was knirscht da lauter?
Also es knirscht doch immer in der Dreierkonstellation oder Zweierkonstellation. Das geht darum, darum zu ringen, um das beste Ergebnis für die Menschen herauszuholen. Da muss natürlich jeder Partner etwas zugeben. Und man sagt immer so schmerzhaft, die Kollegen, die schon länger im Landtag sind, die sagen immer, der beste Kompromiss ist der, der jeden richtig wehtut. Dann ist es ein guter Kompromiss.
Ah, das ist gut. Also es muss allen ein bisschen wehtun, damit keiner als Sieger hervorgeht.
Dann ist es ein guter Kompromiss im Sinne der Menschen.
Was wäre denn ein guter Kompromiss für die Erwachsenenbildung? Also das ist ja in dieser Gesellschaft...
Der gute Kompromiss, den könnte ich Ihnen aufzeigen. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir das Gesetz bis Ende des Jahres novellieren müssen, weil wir einfach eine Verlängerung beantragt haben. Und es geht ja jetzt in die Verhandlungen für den Doppelhaushalt, der jetzt anschließt. Und da haben wir eine Chance. Da erwarte ich, dass wir da nochmal entsprechend noch was draufsatteln. Das ist meine Erwartungshaltung, dass wir das schaffen. Ich muss aber auch, ich verstehe Herrn Rosbach dann nochmal, auch sagen, dass die Träger der Erwachsenenbildung auch nicht die lautesten sind, wenn es darum geht, für ihre Dinge zu streiten in der Öffentlichkeit. Mhm. Und das ist natürlich auch, Sie wissen das als Journalist, wie wichtig das ist, sozusagen die vierte Instanz, die man dann hat, das wäre schon wichtig. Ne?
Also das heißt, die müssen sich auch um ihre Interessen kümmern, da soll nochmal ein Seitenhieb auf die Leute, auf die Interessenvertretung. Dann werden wir sehen, also Sie sind noch nicht ganz hoffnungslos, Sie denken, da kann noch was gehen. Novellierung heißt ja eine Änderung, das heißt, da muss ja nicht alles bleiben, wie es ist.
Also wir novellieren das jetzt, das müssen wir jetzt novellieren, weil wir da einfach gebunden sind durch die Fristen, die uns gegeben sind, aber in Bezug auf den Doppelhaushalt gibt es noch eine Möglichkeit, dass man da, wir müssen auch den Trägern zu Recht eingestehen, wir haben ja Tarifänderungen, die müssen die ja auch abbilden, das muss man ja auch sehen, dass sozusagen das, was wir aufsatteln, dass es nicht wieder aufgefressen wird, allein über diese tariflichen Dinge, weil das ist ja letztendlich, heißt das ja auch eine Kürzung im Angebot, das wollen wir ja nicht, wir wollen das ja erhalten und noch entsprechend in die Breite geben und gerade bei den neuen Herausforderungen und da glaube ich, muss Ministerin Klauber noch mehr auch mit dem Migrationsminister reden, denn dort ist auch ein ganz großes Aufgabenfeld für die Erwachsenenbildung.
Also die Chance der Zuwanderung, die wir jetzt haben, die wir nutzen müssen, die ja für unser, ja, für unser kleines Land, was ja immer an Einwohner verliert, ist ja Zuwanderung wichtig und gut, aber da braucht es auch Geld, nicht nur für Erwachsenenbildung, auch für Integration oder beides?
Das ist doch im Grunde genommen, ergänzt sich das einander, denn Integration geht über Erwachsenenbildung, ich hatte es ja vorhin zum Anfang gesagt, die vierte Säule und das, wir brauchen diese Maßnahmen, um Integrationsmaßnahmen geht über Bildung, also wir können nur Menschen in unsere Gesellschaft integrieren über Fortbildung, sprachliche Bildung, das gehört alles dazu, das ist ein breites Angebot und da brauchen wir diese vierten Partner, weil, wie ich vorhin sagte, die Kita ist da wichtig, die Schule ist wichtig und auch die Hochschule, aber die Erwachsenenbildung umso wichtiger, weil wir Menschen zu uns kommen, sehen, kommen, empfangen, die, sage ich jetzt mal, diese Lebensphase schon durchschritten haben und ein Lebensalter Anbieter sind, wo wir ein Angebot einfach stellen müssen.
Ich bin gespannt, wie die Diskussion ausgeht. Ganz schmerzfrei wird es für alle wahrscheinlich nicht sein. Ein anderes schmerzliches Thema oder ein sehr emotionales Thema, wo ich überrascht bin, dass es doch die Wellen so hochschlagen, über die Parteigrenzen, selbst innerhalb der Parteien, das doch so hoch kocht, und das ist die Gemeinde- und Gebietsreform. Können Sie mir erklären, warum das so emotional ist? Ich meine, es geht da im Grunde darum, das zu machen, was andere Bundesländer schon vor uns lange gemacht haben, dass wir für die Zukunft aufgestellt sind und da größere Kreise haben, um handlungsfähig zu sein. Zumindest ist das die Argumentation. Warum ist das so ein emotionales Thema?
Ein emotionales Thema ist es dann, wenn das für die Menschen konkret wird, was das heißt. Also ich wohne ja im ländlichen Raum, ich komme aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, ich wohne im kleinen 120-Seelen-Dörflein, das ist Teil einer Verwaltungsgemeinschaft, und uns war immer klar, dass wir diese Struktur so nicht halten können, weil wir einfach in den Dörfern zu klein sind. Wir müssen eine andere
Verständnis ist schon da.
Das ist schon da bei Einzelnen, selbst bei den Bürgern, aber es ist natürlich so, das sind gewachsene Strukturen. Also seit 20 Jahren sind diese Strukturen da gegeben, und man hat nach der Wende sozusagen erstmal neue Strukturen für sich angenommen. Und diese Strukturen jetzt wieder aufzugeben, man muss einfach respektieren, dass es natürlich auch was mit Halt zu tun hat, mit festen Größen. Und das aufzugeben ist nicht so einfach, und das wird nun mal emotional diskutiert. Mhm. Und gerade zwischen Dorf und Dorf, also das muss man einfach so sagen.
Nicht mit Mistgabeln, aber doch schon mit harten Worten.
Mit harten Worten, da geht's hart in der Sache, sage ich jetzt mal, in der Auseinandersetzung, aber den muss man sich stellen, dass man sagen muss, man muss aufgestellt sein, und viele sind auch vernünftig, die wissen, es muss sich was verändern, es muss was kommen, und nun geht es dann darum, wirklich das zu begleiten, aber den Menschen es auch zu erklären, und das
ist ja der größte Kritikpunkt, der Vorwurf der auch des Ministeriums, der zuständigen Herrn Poppenhäger, dass das nicht ausreichend vermittelt erklärt worden ist. Also die Bürgermeister der Gemeinde- und Städtebund hat sich getroffen, da ging es ja ordentlich zur Sache, ich weiß nicht, ob Sie es verfolgt haben, da war eine klare Forderung, wir wollen mal die neuen Kreisgrenzen endlich sehen, verdammt nochmal. Also nicht vielleicht mit diesen Worten, aber ich sage, also die Bürgermeister sagen, wir wollen die Kreisgrenzen mal sehen, damit wir wissen, worüber wir reden. Und dann gibt es jetzt Einzelgespräche mit Kommunalvertretern. Jetzt sagt Bodo Ramelow, am 7. Oktober wird es mal die Karte endlich mal öffentlich gemacht.
Ich kann sagen, am 7. Oktober deshalb, weil am 7. Oktober wird es eine Bürgermeisterdienstberatung geben, bei mir im Landkreis, wo der Innenminister die Bürgermeister nochmal informiert, und danach wird sozusagen die Karte auf den Tisch gelegt. Das ist sozusagen der Plan. Der große Masterplan. Natürlich ist es so, jetzt muss man einfach sehen, wenn man viele Gespräche führt, mit welchen Intentionen auch immer, geht man mit Ergebnissen. Jeder Gesprächsteilnehmer geht mit einem Ergebnis aus diesem Gespräch. Und das ist die Frage, wie man die Gespräche führt. Und da bin ich ein wenig unschlüssig, ob dieses Verfahren wirklich sinntragend ist und der Sache, sage ich mal, nützlich ist.
Also Hinterzimmergespräche, das dringt dann doch raus, und dann entsteht der Eindruck, mit dem wurde schon was abgesprochen, den Eichsfeldern wurde was versprochen und so. Das ist nicht gerade dienlich, für das Klima?
Es ist nicht dienlich, weil dann einige sich benachteiligt fühlen. Es muss ein offenes Verfahren sein, wo man sagt, die und die Kriterien setze ich an. Die haben wir ja eigentlich angesetzt, und dann muss es natürlich ein Verfahren geben. Und viele Jahre ist ja auch in der CDU-Regierung, damals Expertenkommission, wo die SPD ja auch mit der Regierungsverantwortung war, da wurden eigentlich schon, sage ich immer, die ersten Weichen gestellt, die man einfach jetzt auch anwenden muss.
Das Thema ist gar nicht neu eigentlich.
Das ist überhaupt nicht neu. Die Frage ist halt nur, wie macht man es handwerklich? Und ich denke, das ist unser Problem. Und da müssen wir noch nachjustieren. Also die Grünen haben ja, wissen Sie ja, das Bürgergutachten da auf den Weg gebracht, wobei ich das natürlich auch ein bisschen schwierig halte, ausgewählte Bürger diskutieren, sodass ich halte es für eine große Herausforderung, weil ich mir stelle vor meinem Dorf, da drei Leute diskutieren über Dinge, die sie gar nicht einschätzen können. Also Verwaltungsstrukturen zum Beispiel. Die sind überhaupt nicht in der Lage davon, weil sie gar nicht das Input haben.
Ja, dazu. Klingt erstmal gut, aber kann auch sein, dass es ein Feigenblatt-Dings ist, besteht die Gefahr.
Ich bilde einen Arbeitskreis, wenn ich nicht mehr weiter weiß.
Verstehe. Ich reime jetzt mal nicht weiter, aber die Frage ist ja, um das nochmal zu erklären, das Verfassungsgericht muss ja prüfen, ob das höherem Recht, also das hochrangige Recht, irgendwie, wie kann man das ausdrücken, dass das gebrochen wird und dass es auch einen Haushaltsvorbehalt gibt, dass das also in den aktuellen Haushalt eingreift. Da sagen ja die einen, nö, tut's nicht, das kann man weglassen, und die anderen sagen, doch, wir sind, um die Verfassung auch zu achten, müssen wir das machen. Wie ist da Ihre Auffassung?
Ja, meine Auffassung ist die, dass ich sage, na klar kann man das, man kann es auch prüfen. Und dann prüft es. Aber muss man vor das Verfassungsgericht gehen? Das ist ja der zweite Schritt. Die Prüfung obliegt ja sowieso. Erstmal muss der Landespräsident, der kriegt da die Unterschrift übergeben. Die müssen geprüft werden, ob ihre Rechtmäßigkeit und all diese Dinge, weil ob da alle Formfehler, also keine Formfehler vorhanden sind und so weiter. Und dann muss das die Regierung prüfen. Und die Frage ist, ob sie insoweit prüft, dass sie den Zweifel hat, dass sie es im Grunde fürs Gericht führt. Das ist eine Entscheidung, die man politisch treffen
das
muss.
Das ist der politische Spielraum, wenn ich das jetzt richtig raushöre, den die Landesregierung hat. Und den sie auch nutzen sollte, weil was durchzupeitschen gegen die Bürger wär hart, oder?
Das halte ich, muss ich Ihnen sagen, da habe ich nicht nur ein schlechtes Bauchgefühl, ein ganz gutes Gefühl, weil wir wissen ja auch gesellschaftlich, dass sich vieles jetzt verändert hat. Wir haben eine neue Partei im Parlament, die populistisch sozusagen vieles aufgreift, und wir müssen sehr klug damit umgehen, mit dieser Situation. Natürlich ist es schwierig, weil die Opposition, gerade die CDU, früher eine völlig andere Position eingenommen hat. Ja, aber so ist es manchmal im Leben, wenn man die Verantwortung übernimmt, muss man natürlich auch mit diesen Dingen umgehen, und jetzt müssen wir darum ringen, was wir tun. Frau Henning-Welzow hat sich heute eingelassen in der Presse, dass sie gesagt hat, wir warten ab, wir werden noch nichts tun. Das war diese Einlassung, die ich heute vernommen habe aus der Presse. Ja. Wir hatten gestern Fraktionssitzung, dann haben wir erstmal darüber diskutiert, dass wir es erstmal im Grunde genommen weiter diskutieren müssen, noch nicht abschließend, weil das geht auch noch nicht. Wir müssen erstmal abwarten, welche Zahl. Also mit welcher Zahl rechnen wir in Unterschriften? Das ist ja natürlich auch, ne? Also sind das 50.000, sind es keine 50.000? Das ist eine Größe, mit der man umgehen muss. Und dann muss man wirklich klug politisch überlegen. Und ich plädiere dafür, wirklich eine politische Entscheidung zu treffen und keine juristische.
Abschließende Frage, Frau Rosin. Wenn es eine Verfassungsänderung geben sollte, braucht es ja eine Zweidrittelmehrheit, dann muss die CDU mit dabei sein. Sie müsste ja eigentlich dafür sein, weil sie ja dieses fakultative Referendum, also wirklich die ganz hohe Schule der Mitbestimmung aus der Schweiz, dass man tatsächlich, also die CDU will jetzt wissen, was die Mitbestimmung betrifft und die direkte Demokratie. Sagten vorher nicht, wer so, die Sie eben zitiert haben, na, dann fassen wir die Verfassung gleich an, senken das Wahlalter auf 16 und nehmen den Finanzvorbehalt mit raus, also gleich Nägel mit Köpfen. Hat das Aussicht auf Erfolg, und würden Sie das unterstützen, also die Verfassung tatsächlich zu ändern und all die drei Dinge, die ich genannt habe, reinzuschreiben, Wahlalter ab 16, Finanzierungsvorbehalt raus und fakultative Referendum, also dass das Volk Ihnen dann jedes Gesetz sozusagen wieder wegnehmen kann.
Ja, aber dann, wir sind eine parlamentarische Demokratie. Wir hebeln das ja aus, wenn das so wäre. Also müssen wir ganz klug damit umgehen. Mhm. Sehr klug, und da müssen wir uns auch Zeit lassen, darüber nachzudenken, uns wirklich viel damit beschäftigen. Das darf kein Schnellschuss werden, weil das hat wirklich immense Auswirkungen. Und man kann die Schweiz nicht 1:1 mit uns vergleichen. Das muss man einfach auch so sehen. Die sind völlig anders aufgestellt. Was ich aber sage, ist, den Punkt des Finanzierungsvorbehalt, da muss man auch klug überlegen, was das bedeutet. Mhm. Weil im Grunde genommen würde das ja bedeuten, dass alles, was wir hier tun, natürlich muss man das Volk fragen, aber manche Dinge, wir sind ja Repräsentanten, wir sind ja gewählt als Wahlkreisabgeordnete.
Auch mal unangenehme Entscheidungen zu treffen?
Ich muss auch unangenehme Entscheidungen, die ich vertreten muss in meinem Wahlkreis. Aber da muss ich mich hin und muss ich im Grunde genommen diskutieren. Wir haben zum Beispiel jetzt Situation mal ganz kurz im Bildungsbereich, Klassenfahrten. Kennen Sie sicherlich, das ist ein schönes Thema.
Naja,
dieses Thema ist da. Wir haben keinen Einfluss darauf gehabt, weil das Exekutivhandeln ist, über diese Verwaltungsvorschrift. Also wir haben nur das Geld zur Verfügung gestellt. Und jetzt ist die Frage, ich muss es verantworten. Wenn diese Entscheidung da ist und es gibt eine Verwaltungsvorschrift, dann habe ich einen Anspruch als Abgeordneter, muss ich sagen, es tut mir leid, die Dinge sind nicht mehr möglich, so wie sie jetzt sind. Mhm. Und ich kann natürlich, in dem Moment muss ich den Leuten auch ihren Antwort stehen, was natürlich dann auch gut ist, weil meine Persönlichkeit steht im direkten Kontakt mit dem Bürger. Und das darf nicht verloren gehen, meines Erachtens. Man muss das verantworten, weil das ist ja, sage ich mal, diese parlamentarische Demokratie, dass du als Abgeordneter den Anspruch hast, das aus deinem Wahlkreis mit hierher zu bringen, dieses Plenum, um dann hier einzubringen, um zu sagen, ich komme ganz weit her auf dem ländlichen Raum, das bin ich hier, hallo. Erfurt ist nicht alles in dieser großen, weiten Welt.
Hab ich gehört, ja.
Aber die Erfurter sehen das mal ein bisschen anders, wenn
ja, du schaust. Erfurt-Zentrierte ist natürlich auch ein Problem, gerade auch bei der Diskussion. Deswegen spreche ich ja mit Ihnen.
Ja, weil die Erfurter verstehen überhaupt nicht, wo ist das Problem liegt. Ja, die merken das ja nicht.
Für die Erfurter, zumindest die Leute, die hier wohnen, ändert sich ja nicht viel.
Für sie ändert
in Weimar schon wieder ein bisschen anders.
Aber wenn sie in so einem kleinen Dorf leben, dann ändert sich das schon. Der Verwaltungssitz ändert sich, die Personen ändern sich. Und wir haben natürlich ein Lokalredakteur der OTZ hat bei uns mal geschrieben, fand ich sehr schön. Wir kennen unsere Leute sogar, sage ich mal, wenn man auf die Einwohnermeldestelle, man kennt die Menschen, das ist einfach ein ganz anderer Umgang. Aber dafür müssen wir natürlich auch andere Dinge in Kauf nehmen, dass wir halt kein Theater vor Ort haben, dass unser ÖPNV nicht so gut ausgebaut ist. Alles, was Sie ja vor Ort haben als Infrastruktur, das ist uns nicht gegeben.
Ja.
Und das heißt, wir haben schon im ländlichen Raum Abstriche zu tun. Also wir brauchen 50 Minuten, um ins Theater zu kommen, sage ich jetzt mal, wenn wir nach Erfurt in die Oper wollen und so weiter. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Obwohl wir in Rudelstein auch ein Theater haben, 25 Kilometer, und das ist ein gutes Theater. Ja, haben auch gut für gekämpft. Also war auch nicht so einfach. Das ist natürlich auch Geld, was man in die Hand nehmen muss. Aber der Erfurter merkt das nicht so, wie der Kleine, sage ich jetzt mal, der in Rudelstadt merkt das eher, was da passiert. Ne?
Jetzt haben Sie sich warm geredet, das ist gut, jetzt schließen Sie wieder ins Parlament.
Ja.
Reden Sie heute noch?
Ja, zum Erwachsenenbildungsgesetz,
Wissen
Sie, wird auf jeden Fall noch besprochen.